Herr Jesus, du guter Hirte, dich wollen wir gerade an diesem Morgen so ansprechen, weil wir so viel Leid auch gesehen haben, auch von deinen Schafen. Und wir wollen dir danken, dass trotzdem und obwohl sie das so erleben, ja, dass du bei ihnen bist. Und wir wollen dir auch danken, dass du auch hier bist und du zu uns sprechen möchtest. Und wenn du nicht redest, dann ist alles umsonst. Deshalb bitten wir dich, sprich vom Himmel in unser Herz und sag und zeige, was dir wichtig ist. Amen. Ja, wir haben ja jetzt einen Teil der Not gesehen, die Menschen allein, weil sie Jesus nachfolgen, erleiden müssen. Als ich diese Filme angesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was sollen wir daraus eigentlich lernen? Und ich habe das Thema jetzt für heute gewählt, verfolgte Christen, was will Gott uns damit sagen? Es kommt immer wieder ja in der Predigt vor, was will Gott uns damit sagen, wenn Christen verfolgt werden? Sicher, wir sollen Mitleid mit den Geschwistern haben, wir sollen für sie beten, das haben wir auch getan. Wir sollen, wenn es möglich ist, auch die einzelnen Regierungen darauf hinweisen und darauf aufmerksam machen. Wir wissen Bescheid, dass bei euch Christenverfolgung ist, dass wir Petitionen unterstützen, dass wir unseren Namen auch hergeben und zu sagen, bitte, bitte erleichtert doch unseren Geschwistern dort ihr Leben. Auch das ist sicherlich wichtig, wenn wir über Verfolgung bedenken und darüber nachdenken, dass es auch in unserem Herzen das wach gehalten wird, dass wir in einem Land leben, wo es nicht selbstverständlich ist, dass wir so unseren Glauben auch ausüben dürfen und dass es wirklich Verfolgung gibt. Da über Usbekistan, gerade vorgestern habe ich vom Friedensbote auch ein Schreiben bekommen, wo es heißt, betet für die Geschwister in Usbekistan, es ist schwer dort zu leben. Es ist also tatsächlich so. Und es sind alles Menschen mit Fleisch und Blut, mit Nerven und mit Sehnsüchten und so weiter. Und die werden tatsächlich bedrückt. Ja, was hat es uns zu sagen? Sicherlich einmal Mitleid und mit Einstehen für diese Menschen. Als ich ungefähr 15 Jahre alt war, hatte ich im Fernsehen einen Teil der Apostelgeschichte gesehen. Ich weiß noch genau, diese Szene mit dem, ja, wo der Stephanus als Märtyrer starb. Es wurde gezeigt, Stephanus, der ein einfacher Mann war, und er hat sich einfach nicht abbringen lassen, dass er an Jesus glaubt. Und die Menschenmenge war richtig aufgebracht, sie hatten dann ihre Steine genommen und hatten so lange auf ihn draufgeworfen, bis er starb. Und mit großen Augen habe ich das da so angeschaut. Die haben tatsächlich den Stephanus getötet. Und dieser sterbende Christ bittet zum Schluss noch für seine Feinde. Diese Geschichte war mir bis dahin unbekannt. Aber da, ja, sie steht ja in der Bibel, in der Apostelgeschichte kann man das ja nachlesen. Sie hat mich sehr beeindruckt damals. Mir ging der Gedanke durch den Kopf, Martin, was ist dir der Glaube eigentlich an Gott wert? Würdest du auch für deinen Glauben sterben? Ich habe damals schnell gemerkt, mein Glaube unterscheidet sich von dem Glauben dieses Stephanus. Ich würde nicht für diesen Glauben sterben. Ich würde nicht für Jesus sterben. Das war vor meiner Bekehrung. Ich kannte damals nicht die Rettung durch Christus. Ich wusste auch nichts von der Liebe zu ihm und der Wunsch, sein Wunsch, dass er auch mich in seinen Himmel führt. Für mich hatte der Glaube keine große Bedeutung, als ich das damals gesehen hatte. Und es ist wirklich so, was mir etwas bedeutet, dafür setze ich meine Kraft und meine Zeit ein. Ja, und wenn es sein soll, sogar mein Leben. Es kommt gerade darauf an, wie viel wert mir das andere ist. Jetzt die Frage eben an uns, an dich. Gibt es etwas in deinem eigenen Leben, wofür du wirklich sterben würdest? Wofür du wirklich, wenn es sein muss, dein Leben hingibst, gibt es da irgendetwas? Und wenn ja, was ist es? Verfolgte Christen zeigen, was der Glaube an ihren Herrn auch fordern kann. Für uns im Westen ist solche brutale Verfolgung noch fremd. Aber Geschwister, die Schonzeit für Christen in Europa geht langsam zu Ende. Einige Beispiele. Christiwöl 2008. Eine große Jugendveranstaltung von evangelikalen Christen. Auf dieser Veranstaltung wurden zwei Seminare angeboten, die homosexuell empfindenden Menschen helfen sollten. Der Geschäftsführer der Grünen Partei, Volker Beck, lief dagegen Sturm und die Veranstalter knickten ein. Sie haben die Seminare abgesagt und doch gab es keine Ruhe. Der Spiegel machte Stimmung, Christiwöl ist ein religiöser Feldzug. Es gab Gegendemonstrationen in Bremen mit ungefähr 1000 Demonstranten. Weitere Aktion, Schülerzeitung Courage. Sie wird von der Bundeszentrale für politische Bildung mitfinanziert und erscheint in einer Auflage von 1 Million. Und in der Ausgabe für das Schuljahr 2008-2009 wird unter der Überschrift Evangelikale ganz normal, Fragezeichen. Da wird geschrieben, dass diese Christen verfassungsfeindliche Ideologien hätten. Und der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, er lobt in seinem Anschreiben zum Magazin, und damit zitiere ich, in der Zeitung finden sich interessante Informationen, wie islamische und evangelikale Gruppen, die wichtige Freiheitsrechte in Frage stellen, also hier islamistische und auch evangelikale Gruppen stellen freiheitliche Rechte in Frage und sie umwerben die Jugendliche. Später wurde dann aufgrund von öffentlichem Druck von Christen dann wieder zurückgerudert, aber nicht, weil man bessere Erkenntnis hatte, sondern einfach, weil man die Sache vom Tisch haben wollte. Die Taz, Tageszeitung, hatte Anfang dieses Jahres in einem dreiseitigen Artikel gewarnt: Angriff der Superfrommen. Evangelikale werden immer lauter und mischen sich ein. Oder die Medien wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen ZDF in Frontal 21, die stellen die ermordeten Prager Bibelschüler als Abenteurer hin, mit unverantwortlichem Missionseifer. Dabei wird verschwiegen, dass sie eigentlich in einem Krankenhaus nur gepflegt haben. Und Peter Siemens von Obendorst, der ja dort noch mehr auch kannte, der hatte ja bei uns auch eine Informationsveranstaltung gehabt und er sagte, die hatten den kranken Menschen nur den Popo abgewischt. Seit wann werden denn Opfer wie Täter behandelt? Wer ist denn wirklich schuld? Der tötet oder der umgebracht wird? Es ist das Bestreben in weiten Teilen der Medien und der Politik, die christlichen Wurzeln auszureißen, sowie christliche Ansichten an den Rand zu drängen. Evangelikale werden genau beobachtet und überprüft, ob sie mit dem Zeitgeist gehen. Und wenn nicht, werden sie angegriffen. Wie ich es auch in Berlin mitbekommen habe, dort wurde es bei dem Anti-Abtreibungsmarsch von den Gegendemonstranten immer wieder skandiert. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat oder hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Im Moment schützt uns noch die Polizei, aber der Wind wird rauer. Wir werden getestet. Was ist uns der Glaube an Christus wert? Was würden wir dafür aufgeben? Will es Jesus überhaupt, dass es einen Punkt gibt, wo wir nicht mehr weichen? Wo es darum geht, dass wir um unseres Glaubens willen an Christus Nachteile einstecken, sogar Verfolgung in Kauf nehmen? Will es Jesus? Wir haben schon einige Aussagen gehört vom Wilfried. Jesus hat zum Beispiel in Matthäus gesagt, 5 Vers 10, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich Gottes. Oder Matthäus 5 Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 10 Vers 23, wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in die andere. Hier sagt der Herr Jesus nicht, dass man in der Gesellschaft weiterleben und verleugnen soll, sondern dann eher fliehen soll und die Verfolgung in Kauf nehmen soll. Johannes 15, Vers 20, da hat der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 14, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. 1. Korinther 4, Vers 12, wenn wir geschmäht werden, segnen wir, wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Und dann sagt Paulus in seinem letzten Brief, das ist wahrscheinlich der zweite Timotheusbrief in Kapitel 3, Vers 12 aus dem Gefängnis, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, und ich hoffe, da gehören wir alle dazu, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Verfolgte Christen, was will Gott uns damit sagen, wenn wir das sehen? Letzten Freitag haben wir in der Bibelstunde über die Endzeit gesprochen. Es war von mir aus nicht vorgesehen, wir sollten eigentlich den Galaterbrief durchnehmen, aber da kam da eine Frage. Es ging um ein bestimmtes Zeichen, was die Menschheit in der Zukunft von ihrer Welteinheitsregierung bekommt. Ich möchte kurz darauf eingehen. Es steht in Offenbarung Kapitel 13 und Offenbarung Kapitel 14. In der Offenbarung Kapitel 14 wird von diesem Zeichen eindrücklich gewarnt. Ich lese einmal diese Verse 9 bis 11 vor. Kapitel 14, 9 bis 11. Da heißt es, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seiner Stirn und auf seiner Hand annimmt, so wird auch der von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von dem heiligen Engel und vor dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbieten und haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Also es ist eine klare Warnung, ja. Da heißt es nicht, naja, vielleicht ein bisschen können wir es machen, sondern da heißt es nur, entweder oder. Aber wie bekommt man denn als Mensch zu diesem Zeichen, wenn es soweit ist? Und darum ging es eben auch in dieser Bibelstunde, Offenbarung 13, Vers 16 bis 18, da heißt es. Und es geht hier um einen Menschen, der wie ein Tier dargestellt wird. Und jetzt heißt es von diesem Menschen, also von diesem in Anführungsstrichen Tier, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf die rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen und verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Also hier wird einmal gesagt, dieses Malzeichen berechtigt später die Leute zu kaufen und zu verkaufen. Und jeder, wir wissen, jeder muss einkaufen. Ja, morgen brauchen wir auch etwas und dann müssen wir ins Geschäft und müssen einkaufen. Und nun heißt es hier, wer dieses Zeichen bekommt, der darf kaufen und die anderen nicht. Sind ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Wer dieses Zeichen hat, ist loyal gegenüber der Gesellschaft, der Regierung. Hier mein Zeichen zeigt, dass ich ein guter Staatsbürger bin. Ich habe mich registrieren lassen. Ja, und dann war die Frage in der Bibelstunde, ja, wie ist denn das, wie kriegen wir denn überhaupt Essen her, wenn das so ist? Ja, wie werden wir überhaupt weiterleben können, wenn das so ist? Und das ist doch eine berechtigte Frage. Hatte Israel das nicht auch, als Mose gesagt hat, lasst mein Volk gehen, hier aus Ägypten, wo hat er sie hingeführt, in die Wüste? Und da war doch auch immer wieder diese Frage, ja, wo gibt's denn was zu essen, wo gibt's denn was zu trinken? Wisst ihr, wie der Satz von Jesus in Matthäus 16,25 weitergeht? Wer sein Leben rettet oder erhalten will, der, wisst ihr, wie es weitergeht? Oder wer sein Leben um meinetwillen verliert, der, ja, ihr wisst es, ihr kennt das. Das sind Worte, die wahr sind, die wirklich wahr sind, so wahr, wie wir hier sitzen. Verfolgte Christen, was will Gott uns damit sagen? Mir ist klar geworden, dass die Schonzeit für uns, die soll nicht zum Einschlafen dienen, sondern wir sollen uns langsam auf härtere Zeiten vorbereiten. Wir sollen nicht blind sein. Wir sollen die Medien ruhig mal lesen, auch was sie sagen über die Christen. Das war vor 10 Jahren noch nicht hier, so in Deutschland. Wir haben in der Bibelstunde auch die Frage gestellt, wie, wenn wir in solchen Situationen kommen würden, wie können wir denn da überleben? Ganz schnell kann man die Antwort auf die Frage abkürzen, indem man sagt, Gott gibt bei jeder Prüfung auch die nötige Kraft. Vertraue Gott. Wisst ihr, das ist wahr, das ist richtig. Und da müssen wir stark Amen sagen. Ohne Gottes Kraft alles umsonst. Davon wird auch in der Offenbarung gesprochen. Ich möchte Offenbarung Kapitel 12, die Verse 10 bis 11 lesen. Hier geht es um den Teufel, der Verkläger und wie man ihn überwinden kann, wie das geht. Und da heißt es, ich lese ab der Mitte vor, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn, diesen Verkläger, das ist der Teufel, überwunden. Wie? Durch des Lammes Blut oder durch das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Also hier bei dieser großen Anfechtung gibt es Überwindung. Und das Erste, was hier genannt wird, und das ist auch das absolut Wichtigste, ist dies, dass die Christen sich auf das Opfer von Jesus verlassen haben. Sie haben nicht den Teufel überwunden durch ihr makelloses Leben, sondern sie haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes. Das bedeutet, sie wussten sich als schuldig und auch in ihrem Leben als Christ wussten sie sich weiter als schuldig. Und dann sind sie zu Jesus geflüchtet und haben gesagt, Herr, vergib, ich bin auch als Jünger in Schuld gefallen. Ich bekenne mich dazu, es ist wahr. Und so haben sie überwunden, indem sie sich auf Christus verlassen haben. Aber das andere, was auch da ist, das ist die andere Seite. Sie haben sich zu Christus bekannt. Da heißt es ausdrücklich, und um des Wortes ihres Zeugnisses. Sie haben von Jesus weitergesagt, es war ihnen wichtig. Und, das ist das Dritte, haben kein egoistisches Leben geführt. Nach dem Motto, ich tue das, wozu nur ich Freude habe, wozu ich Bock habe. Das ist mein Weg. Nein, sie haben ihr Leben nicht geliebt. Sicherlich nicht immer. Und wenn sie da in diese Sache hineingerutscht sind, wo sie wieder ihren eigenen Stiefel gelebt haben, sind sie wieder umgekehrt. denn so konnten sie nur überwinden. Wie können wir uns auf härtere Zeiten vorbereiten? Indem wir jetzt, und zwar heute, schon eindeutig leben. Wer heute in der Zeit der Schonung ständig nach Kompromissen sucht, kann der dann später, wenn es härter wird, eindeutig sein? Dieser Lebensstil der Eindeutigkeit ist doch gar nicht in unserem Denken verankert. Verstehen wir? Wer heute, wo es uns noch so gut geht, seinen Glauben versteckt, nicht eindeutig für Jesus lebt, wer ständig bestrebt ist, nach seinen bequemen Wünschen sein Leben einzurichten, wird umfallen. Warum? Nicht, weil Gott schwach wäre. Natürlich ist Gott der Stärkste und er hilft seinen Schafen, auf jeden Fall. Aber er wird deshalb umfallen, weil du nicht lernen willst, wirklich als Christ zu leben. Es heißt über die Endzeit, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, da heißt es, lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst, bevor also die ganz schlimmen Dinge passieren, der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Es muss unbedingt vorher der Abfall kommen. Glaubt nicht, dass der Abfall eine ungläubige religiöse Christenheit ist, die dann eben noch ein bisschen weiter von Gott abfallen würde. Die waren nie dran. Wer sich nicht bekehrt hat, war nie dran. Abfallen kann nur derjenige, der dran war. Sonst gibt es keinen Abfall. Wir müssen noch nicht diese Not erleben, die unsere Geschwister erleben. Aber wir sollen genauso konsequent sein wie sie. Ihr Herr ist unser Herr. Und unser Herr war uns gegenüber konsequent und kompromisslos. Er hat sein Leben gegeben. Er starb für uns. Und wir sollen für ihn leben. Wenn du wirklich ein bekehrter Christ bist, dann lebe konsequent deinen Glauben. Und wie geht das? Komme von einem reinen Bekenntnisglauben zu einem Glauben, das dein Leben verändert. Wir als Leitungskreis lesen zurzeit das Buch »Was ist eine gesunde Gemeinde?« Und da sind wir gerade auf Seite 92 und dort steht, wir wollen das als Leitungskreis lesen, und dort steht, wenn eine Gemeinde nicht versteht, was die Bibel über die Bekehrung lehrt, dann kann es sehr leicht geschehen, dass sie voller Menschen ist, die an einem bestimmten Punkt ihres Lebens durchaus ein ernsthaftes Bekenntnis abgelegt haben, die aber nie jene radikale Veränderung erfahren haben, die die Bibel von Bekehrung schreibt. In der Regel wissen Menschen, die Christen werden, wer dazugehört und wer nicht. Am Reden und am Leben wird das deutlich. Nun, in diesem Monat werden es 20 Jahre, dass ich in Traunreuth bin. Also ich bin vor 20 Jahren, ist hier mal ein LKW gekommen und die haben dann neben Möbel auch die Familie Peth abgeladen. Glaub mir, ich habe bei manchen echte Zweifel, ob sie wirklich Christen sind. Ich zweifle nicht am Bekenntnis. Das wird klar sein, aber am Leben. Nun kann man schnell sagen, Martin, was erlaubst du dir, noch von vorne sowas zu sagen? Gott kennt doch die Seinen. Kennst du nicht 2. Timotheus 2, Vers 19? Da steht doch, der Herr kennt, die sein sind. Und da muss ich sagen, Amen, Bruder oder Amen, Schwester, wenn du mir das sagst, klar, Gott, wenn er zur Entrückung ruft, er weiß genau, wer kommen soll. Aber es geht noch weiter. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus nennt oder des Christus nennt, wende sich ab von Ungerechtigkeit. Da wird dann auch auf einmal das Leben gesagt. Abwenden von Ungerechtigkeit bedeutet eindeutiges Leben zu Christus hin. Klares Zeichen, ein Leben, dass ich die Gnade ergriffen habe. Ist es nicht normalerweise so, dass Hirten die Schafe wirklich kennen? Und ist es nicht so, dass sich auch die Schafe untereinander kennen? Wer die Brüder lieben soll, muss vorher wissen, wer der Bruder ist. Wer gehört denn dazu? Wer gehört denn wirklich in der Gemeinde Traunreuth zusammen? Wo könnte es deutlich werden? Verfolgte Christen, was will Gott uns damit sagen? Komme von der Beliebigkeit zum Gehorsam. Von der Beliebigkeit zum Gehorsam. Gehorsam kann man auch sehen. Wenn der Vater einer Tochter die Aufgabe anschafft, ich möchte gerne, dass du zum Frühstück uns 5 Semmel kaufst. Wenn sie geht und hol die 5 Semmel, legt sie auf den Tisch, weiß man genau, die war gehorsam. Papa hat es gesagt, Tochter hat es gemacht. Sicher kann es auch mehrere Gründe geben, warum die Tochter nicht geht. Sie ist vielleicht hingefallen. Kann nicht gehen. Ja? Sie hat sich verletzt oder sie hat den Vater nicht verstanden oder sie war so sehr abgelenkt. Das alles und noch viel mehr kann möglich sein. Ich denke, dass der Vater mit der Tochter auch dann darüber spricht. Und dass es aufgeklärt wird. Aber wenn der Vater es schon öfter gesagt hat, und die Tochter ist nie gegangen, dann kommen irgendwann Zweifel auf, ob die Tochter den Vater wirklich ernst nimmt. Ob sie nur dann gehorchen will, wenn sie wirklich nichts anderes vorhat. Dass vielleicht schon Unlust ein Grund ist, warum sie nicht das tut, was der Vater will. Ich glaube, dass wir alle in der Gefahr der Beliebigkeit stehen. Denk mal darüber nach. Wie ist es in unserem Leben? Heute Abend ist Abendmahl. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft, ihr ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Heute Abend wird der Kelch getrunken. Es können viele Möglichkeiten sein, warum das mir nicht kommen. Gott weiß es, man muss mir nie Rechenschaft geben, nie. Aber wir werden vor ihm Rechenschaft geben. Oder dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter. 1. Petrus 4, Vers 10. Es werden immer wieder einmal Listen. Hier, der Sepp hat ja auch das mit der Bitte um Mithilfe, möchte er auch Listen auslegen für den Weihnachtsmarkt. Warum ist dein Name noch nie dabei gewesen? Wenn man über Jahre die Sache zurückverfolgt, warum ist es schon über Jahre so? Wobei der bekehrte Christ von seinem König selbst verpflichtet wurde, dass wir einander dienen. Hier geht es um Eigeninitiative, nicht nach dem Motto, ruf mich an, wenn ihr mich braucht, sondern ich bin da, was kann ich tun? Letztes Wort, liebt einander, so wie Christus geliebt hat. Dieses Gebot gibt der Herr. Wie können wir lieben, wenn wir nur am Sonntag uns sehen und dann bald gehen? Wie geht das? Wie können wir uns als Christen lieb gewinnen und dann vielleicht auch in der Not füreinander einstehen, wenn wir uns nicht selbst auch investieren in die Gemeinschaft, in Kleingruppen, dass wir zusammen die Bibel lesen, voneinander wissen, füreinander beten, Austausch. Du musst nicht jeden gleich lieben. Du wärst da überfordert, so auch wie ich. Aber mit wem hast du engere christliche Gemeinschaft? Wo in der Gemeinde sind die Christen, mit denen du das Gebot deines Herrn liebt einander näher kommst? Wo sind sie? Und wenn du niemand hast, dann frage dich, ob es wirklich nur an den anderen liegt. Zusammenfassend, verfolgte Christen, was will Gott uns damit sagen? Sicherlich sollen wir unsere Geschwister auf den Herzen tragen, für sie beten und einstehen. Zum anderen sollen sie uns ein deutliches Vorbild sein. Lebe deinen Glauben. Christus ist es wert, dass man sich für ihn hingibt. Und wenn du wirklich Christ bist, dann komme von einem reinen Bekenntnis zur Veränderung deines Lebens. Wenn Christus wirklich dein Leben gerettet hat, dann komme von der Beliebigkeit zum Gehorsam. Mein Traum wäre, dass es einmal Gott schenken möge, dass alle, die er aus der Gemeinde Traunreuth entrückt, auch gemeinsam Abendmahl einmal feiern können. Dass unser Leben so eindeutig durch Glaube und Liebesdienst füreinander geprägt ist, dass die Welt wirklich erkennt, dass wir seine Jünger sind. Ich habe in dieser Nacht nicht gut schlafen können und habe gebetet. Ich habe dafür gebetet, dass Gott die Gnade schenkt nach dieser Predigt, dass wir nicht so schnell um uns schlagen oder dorthin schlagen, wo es auch mangelt. Ja, das gibt es, auch wenn ich in mein Leben schaue. Ich könnte auch dann sagen, Martin, du müsstest eigentlich den Mund halten. Und doch ist dies wahr. Und deshalb sage ich es. Ich habe dafür gebetet, dass wir in uns schlagen mit dem Gedanken, Herr Jesus, du hast einmal gesagt, Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Dass ich bete, hier, Herr Jesus, bin ich. Ich will neu anfangen und das tun, was du sagst. Hilf mir dabei. Amen.